Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um eine Figur, die wohl jeder kennt, der mal ein Fantasy-Buch in der Hand hatte. Aragorn, Sohn von Arathorn.
Einer der ikonischsten Charaktere der Fantasy-Literatur überhaupt. Und was ihn im Grunde so besonders macht, das ist ja nicht nur diese Reise vom Waldläufer zum König, sondern wie Tolkien die Figur aufgebaut hat. Mit so unglaublich vielen Schichten. Da steckt richtig viel drin.
Und das Faszinierende ist ja, seine Geschichte beginnt nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem Verlust. Aragorn war gerade mal 2 Jahre alt, als sein Vater Arathorn II. Bei einem Orküberfall starb. Arathorn war Häuptling der Dúnedain des Nordens, also der Nachkommen der Númenorer. Und die Mutter Gilraen bringt den kleinen Aragorn daraufhin nach Bruchtal. Zu Elrond.
Und Elrond trifft eine Entscheidung, die im Grunde Aragorns ganzes Leben prägt. Er gibt dem Jungen den Tarnnamen Estel.
Estel. Hoffnung auf Elbisch. Das ist ja kein zufällig gewählter Name. Elrond steckt damit gewissermaßen ein Programm in das Kind. Er sagt nicht einfach, wir verstecken ihn mal. Er sagt, dieses Kind ist die Hoffnung.
Und das musste auch so sein, weil die Dúnedain des Nordens zu der Zeit ein wanderndes, fast vergessenes Volk waren. Nach dem Untergang ihres Königreichs Arnor lebten sie verstreut, im Verborgenen, als Waldläufer. Sie bewachten die Grenzen von Eriador, schützten das Auenland. Und die meisten Menschen dort wussten nicht mal, dass es diese Wächter überhaupt gab.
Unsichtbare Grenzwächter im Grunde. Da gibt's ja interessante Parallelen zu historischen Vorbildern. Die römischen Limitanei an den Reichsgrenzen. Oder die nordamerikanischen Ranger-Einheiten, die in der Wildnis patrouillierten. Tolkien hat da echt einen Archetyp geschaffen, der tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt ist.
Und Bruchtal selbst war ja auch nicht einfach nur ein Versteck, sondern viel mehr. Tolkien nennt es das letzte heimelige Haus östlich des Meeres. Da wurde Wissen bewahrt, Geschichten erzählt, Rat gehalten.
Fast wie die mittelalterlichen Klöster. Inseln der Gelehrsamkeit, inmitten einer oft feindlichen Welt. Genau diese Funktion.
Und in der Umgebung wächst Aragorn halt auf. Er lernt die Fertigkeiten des Waldläufers, begleitet Elronds Söhne Eladan und Elrohir auf ihren Reisen. Das war keine behütete Kindheit im Elfenbeinturm, sondern eine Ausbildung, die ihn auf alles vorbereitet hat, was kommen sollte.
Was mich dabei immer fasziniert hat, er wusste ja gar nicht, wer er wirklich ist. 20 Jahre lang hat Elrond das geheim gehalten. Stellt euch das mal vor. Du wächst auf und denkst, du bist, ein Mensch unter Elben, nichts weiter.
Und dann, mit genau 20 Jahren, erfährt er, also Elrond, offenbart ihm seine wahre Herkunft, dass er der Erbe von Isildur ist und übergibt ihm die Erbstücke der Dúnedain, die Bruchstücke von Narsil und den Ring von Barahir.
Und gerade Narsil ist ja als Symbol so unglaublich stark. Der Name allein. Nar bedeutet Feuer. Thiel steht für Glanz, für Mondlicht. Tolkien hat damit Sonne und Mond in dieses Schwert eingeschrieben, als kosmische Gegenkräfte zur Dunkelheit. Und dann ist es eben zerbrochen.
Das zerbrochene Schwert, das zerbrochene Königreich, das spiegelt sich eins zu eins. Elendil fällt in der Schlacht des letzten Bündnisses, Narsil zerbricht unter ihm. Und mit den Bruchstücken schneidet Isildur den einen Ring von Saurons Hand. Also selbst im Zerbrochenen steckt noch die Kraft zum
zum Sieg. Das Zerbrochene wird zum Instrument der Rettung. Das ist Tolkien in Reinform.
Und dieses Motiv vom zerbrochenen Schwert, das ist ja keineswegs Tolkiens Erfindung. In der Völsungar-Saga gibt's das Schwert Gram, zerbrochen, und dann für Sigurd neu geschmiedet. Tolkien kannte die Saga bestens. Er hat sogar eine eigene Nacherzählung geschrieben. Die Legende von Sigurd und Gudrun.
Und dann ist da natürlich die Artus-Parallele. Der verborgene König, der inkognito lebt, dessen wahre Identität erst offenbart wird, wenn die Zeit reif ist. Artus zieht das Schwert aus dem Stein, Aragorn bekommt die Bruchstücke von Narsil, die später zu Anduril neu geschmiedet werden. Beide sind Heilerkönige. Beide kehren in der dunkelsten Stunde zurück.
Wobei der entscheidende Unterschied natürlich ist, Artus scheitert am Ende tragisch. Camlann, Avalon. Während Aragorn seinen Weg zu Ende gehen darf. Tolkien gibt ihm das Happy End, das Artus verwehrt blieb.
Was es halt nicht weniger komplex macht. Denn bis dahin ist es ein langer, langer Weg. Dieser Moment mit 20, als Aragorn erfährt, wer er ist und diese zerbrochene Klinge in den Händen hält. Das ist gleichzeitig eine Berufung und eine Last.
Und genau das macht Tolkiens Figurenarbeit so stark. Er nimmt dieses uralte Motiv des verborgenen Erben, verwebt es mit nordischer Mythologie, mit arthurischer Legende und erschafft daraus was, das sich gleichzeitig vertraut und völlig neu anfühlt.
Der Junge namens Hoffnung, der nicht weiß, dass er eigentlich ein König ist. Ein gigantisches Erbe, das er erst spät annehmen muss. Bessere Ausgangszutaten für eine Heldenreise, das kann man sich kaum wünschen. Nach Bruchtal beginnt ja dann der Teil von Aragorns Leben, der mich persönlich am meisten fasziniert. Diese jahrzehntelange Wanderschaft durch Mittelerde, wo er sich als Streicher einen Ruf aufbaut, ohne dass irgendjemand ahnt, wer er wirklich ist.
Er durchstreift die Wildnis, hilft den Menschen im Kampf gegen Saurons Kreaturen. Und das alles unter falschem Namen. Im Norden kennt man ihn als Streicher, im Süden dann als Thorongil, der Adler des Sterns. Und das über Jahrzehnte hinweg.
Was mich dabei besonders packt, diese Figur des wandernden Kriegers unter fremdem Namen, die bedient ja ein uraltes literarisches Motiv. In den Artus-Romanen des Hochmittelalters ziehen Ritter wie Parzival anonym durch fremde Lande, um sich zu bewähren. Tolkien als Medievist kannte die Tradition natürlich in- und auswendig. Er hat sie für Aragorn förmlich destilliert.
Wobei Aragorn noch einen Schritt weiter geht als diese literarischen Vorbilder. Er dient nicht nur als anonymer Kämpfer, er steigt unter dem Namen Thorongil in Gondor zu einem der wichtigsten Hauptmänner auf. Engster Vertrauter des Truchsessen Ektelion II. Extrem einflussreich, ohne formellen Titel und keiner kennt seine wahre Identität.
Rohan unter König Tengel, dann Gondor unter Ektelion. Und das alles zwischen ungefähr 2257 und 2980 des dritten Zeitalters. Das sind über 20 Jahre, in denen er sich durch die Ränge kämpft und dabei die Herkunft komplett verbirgt.
Und seine wohl bekannteste Tat als Thorongil war der Angriff auf die Korsaren von Umbar. Er überzeugt Ektelion davon, dass die Korsaren die größte Bedrohung für Gondor werden, sollte Sauron je offen zuschlagen, und führt dann einen nächtlichen Überraschungsangriff auf die Häfen von Umbar an, verbrennt einen Großteil der feindlichen Flotte, tötet sogar den Kapitän der Häfen persönlich.
Und das mit minimalen Verlusten auf gondorischer Seite. Strategisches Meisterstück, echt. Und danach verschwindet er einfach.
Ja, Thorongil verlässt Gondor ohne Erklärung. Und das Einzige, was zurückbleibt, sind Fragen. Tolkien deutet an, dass Denethor, der Sohn Ekphelions, zumindest was ahnte. Er war misstrauisch gegenüber Thorongils mysteriöser Herkunft. Niemand wusste ja, woher der Mann wirklich kam. Und er sah in ihm einen Rivalen um seines Vaters Gunst.
Was auch erklären würde, warum Denethor später in der Herr-der-Ringe-Handlung so allergisch auf Aragorns Rückkehr reagiert. Da schwelt ein jahrzehntealter Konflikt. Und übrigens, wenn euch solche Hintergründe zu Tolkiens Welt faszinieren, lasst gerne ein Abo da und teilt die Episode. Das hilft uns, noch tiefer in solche Themen einzutauchen.
Aber in all den Jahren als Wanderer passiert noch was anderes, das Aragorns Schicksal grundlegend verändert. Er freundet sich mit Gandalf dem Grauen an. Die beiden, das ist eine der wichtigsten Allianzen in der gesamten Geschichte Mittelerdes. Gandalf erkennt in Aragorn den zukünftigen König. Und Aragorn vertraut Gandalf. Gegenüber Saruman zeigt er später deutliche Vorsicht.
Gandalf selbst hatte Saruman interessanterweise schon viel länger im Auge. Aber wann genau Aragorns Misstrauen begonnen hat, das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Das ist so eine Leerstelle in den Quellen.
Und ein weiterer Meilenstein ist die Begegnung mit Arwen. Hier wird's wirklich persönlich. Nicht nur für Aragorn, sondern für Tolkien selbst.
Denn die Geschichte von Aragorn und Arwen ist im Kern eine Weiterentwicklung von Beren und Lúthien, der großen Liebesgeschichte des ersten Zeitalters. Ein sterblicher Mann, der sich in eine unsterbliche Elbin verliebt. Und Tolkien hat immer gesagt, Beren und Lúthien war seine persönlichste Geschichte, weil sie seine eigene Liebe zu Edith Bratt widerspiegelt.
Tolkien hat die Geschichte 1917 erstmals niedergeschrieben. Gerade mit Grabenfieber aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Er und Edith hatten ja selbst gegen Widerstände ankämpfen müssen, Altersunterschied, verschiedene Konfessionen. Sein Vormund hatte ihm den Kontakt zu ihr verboten. Und auf ihrem gemeinsamen Grabstein steht unter Ediths Namen Lúthien und unter seinem Beren.
Das zeigt, wie tief das Motiv bei Tolkien verankert war. Und bei Aragorn und Arwen wiederholt sich das Muster. Die unsterbliche Elbin, die alles aufgibt für den sterblichen Mann. Arwen entsagt der Unsterblichkeit, um mit Aragorn zusammen zu sein.
Und Elrond macht's Aragorn nicht leicht. Er stellt die Bedingung, dass Aragorn nur dann Arwens Hand erhält, wenn er König von Gondor und Arnor wird. Das ist ja keine Kleinigkeit. Das sind zwei Reiche, die seit Jahrtausenden keinen gemeinsamen König mehr hatten. Im Grunde verlangt Elrond das Unmögliche.
Was es zu einem brillanten erzählerischen Schachzug macht. Tolkien verbindet hier die persönliche Motivation, die Liebe zu Arwen, mit der kosmischen Aufgabe, der Wiederherstellung der Königreiche. Aragorn kann das eine nicht ohne das andere erreichen. Sein Herz und sein Schicksal laufen auf dasselbe Ziel zu.
Und gleichzeitig schwingt da diese Tragik mit. Denn wenn Aragorn scheitert, verliert er nicht nur die Krone, sondern auch Arwen. Und Arwen verliert nicht nur ihren Geliebten, sie hat ja bereits die Unsterblichkeit aufgegeben. Da gibt's kein Zurück für sie.
Elrond weiß das natürlich. Als Vater ist seine Bedingung auch ein Versuch, seine Tochter zu schützen. Wenn Aragorn nicht stark genug ist, die Reiche zu einen, dann ist er vielleicht auch nicht stark genug, Arwen eine Zukunft zu geben, die ihr Opfer rechtfertigt.
Und so wird die Liebe zum stärksten Antrieb auf dem langen Weg. Nicht Machthunger, nicht Pflichtgefühl allein, sondern was zutiefst Menschliches treibt den zukünftigen König an.
Als Frodo den einen Ring nach Bruchtal bringt, sitzt Aragorn bei Elronds Rat mit am Tisch. Und hier sehen wir zum ersten Mal, wie er zwischen seinen beiden Identitäten navigiert. Für die Hobbits ist er immer noch Streicher, der zwielichtige Waldläufer aus Bree. Für Elrond ist er der Erbe Isildurs. Und Aragorn selbst muss in dem Moment entscheiden, welche Rolle er annimmt.
Und er entscheidet sich für was dazwischen. Er wird Teil der Gemeinschaft des Ringes, aber nicht als König, nicht als Anführer. Er geht als Gefährte. Das sagt viel über seinen Charakter, weil er sich nicht in eine Führungsrolle drängt, die ihm keiner angeboten hat.
Bis sie ihm halt aufgezwungen wird, als Gandalf in Moria in den Abgrund stürzt. Im Kampf gegen den Balrog steht Aragorn plötzlich vor der Verantwortung für die gesamte Gemeinschaft. Und was er dann tut, ist bemerkenswert. Er führt die Gefährten nach Lothlórien, dann auf dem Anduin Richtung Süden. Und er trifft Entscheidungen nicht von oben herab, sondern immer im Gespräch, immer abwägend.
Das ist ein Führungsstil, den man in der Geschichtsliteratur echt selten findet. Aber wenn, dann bei den wirklich großen Feldherren. Führung durch Vorbild statt durch Befehl. Alexander der Große ritt immer an der Spitze seiner Kavallerie. Und man erzählt, dass er im Kampf die gleichen Risiken einging wie seine Soldaten. Tolkien überträgt das Prinzip auf Aragorn, aber ohne die Hybris, die Alexander letztlich zum Verhängnis wurde. Nach dem Zerbrechen der Gemeinschaft steht Aragorn vor der vielleicht schwersten Entscheidung seiner Reise. Frodo geht allein mit Sam nach Mordor. Merry und Pippin werden von den Uruk-hai entführt. Und Aragorn entscheidet sich für die Hobbits, verfolgt die Uruk-hai zusammen mit Legolas und Gimli. 3 Tage und Nächte lang quer durch Rohan.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und diese Dreierdynamik, der Mensch, der Elb und der Zwerg, das ist ja eine der stärksten Konstellationen, die Tolkien geschaffen hat. Die drei ergänzen sich nicht nur im Kampf, sie verkörpern halt die Überwindung uralter Feindschaften zwischen den Völkern.
In Rohan schließt Aragorn dann Freundschaft mit Eomer. Und hier zeigt sich wieder dieses Muster. Er gewinnt Verbündete nicht durch seinen Titel, den er ja verbirgt, sondern durch seine Taten und sein Auftreten. Eomer erkennt in ihm einen Gleichgesinnten, noch bevor er weiß, wer Aragorn wirklich ist.
Und das führt direkt in die Schlacht um Helms Klamm. Sarumans Versuch, Rohan in einer einzigen Nacht auszulöschen. Etwa 10.000 Uruk-hai und Dunländer, so schätzt es Aragorn selbst, gegen 2.000 bis 3.000 Verteidiger in einer Bergfestung. Hoffnungslos unterlegen.
Und Helms Klamm ist ja, also die Art, wie Tolkien die Schlacht beschreibt, diese Mischung aus Chaos, Erschöpfung und verzweifeltem Durchhalten, das hat eine Qualität, die weit über typische Fantasy-Schlachten hinausgeht.
Weil Tolkien wusste, wovon er schrieb. Er war 1916 als Fernmeldeoffizier beim 11. Bataillon der Lancashire Fusiliers an der Somme. Verantwortlich für die Kommunikation zwischen Frontlinie und Kommandostab. Unter ständigem Beschuss. Sein Freund Robert Gilson fiel am allerersten Tag der Schlacht, dem 1. Juli 1916. Die Einheit erlitt allein am ersten Tag fast 500 Verluste. Tolkien selbst wurde Ende November mit Grabenfieber evakuiert.
Und wenn man das weiß, liest man die Schlachtszenen im Herrn der Ringe mit anderen Augen. Diese Momente der Erschöpfung, der Verwirrung im Kampf. Das Warten in der Dunkelheit vor dem Sturm, das ist nicht ausgedacht. Das kommt aus einer sehr realen, sehr schmerzhaften Erfahrung.
Wobei Tolkien sich immer dagegen verwahrt hat, den Herrn der Ringe als Allegorie zu lesen. Er hat mal geschrieben, er verabscheue Allegorie in all ihren Formen. Es fließt ein, ja, aber 1:1 übertragen hat er es bewusst nicht.
Okay, lass uns wieder zur Geschichte selbst. Nach Helms Klamm kommt dann Aragorns kühnster Schachzug überhaupt. Er nimmt den Pfad der Toten und ruft die Eidbrecher von Erech auf, ihren uralten Schwur zu erfüllen. Diese Geisterarmee hatte einst Isildur die Treue gelobt und den Eid gebrochen. Seitdem sind sie verdammt, ruhelos zwischen den Welten zu wandern.
Was daran interessant ist, die untote Armee bei Tolkien funktioniert über gebundene Eide. Und das unterscheidet sie von den klassischen Draugur der nordischen Mythologie. Diesen physischen Wiedergängern aus den isländischen Sagas. Die Draugur kehren ja oft aus persönlichen Motiven zurück. Rachsucht, Habgier. Tolkiens Tote sind an einen Eid gefesselt.
Das erinnert eher an angelsächsische und keltische Traditionen. Wobei sich die Motive durchaus überschneiden. Auch Draugur können durch gebrochene Schwüre gebunden sein. Als Philologe kannte Tolkien beide Traditionen bestens.
Und dass ausgerechnet Aragorn als Erbe Isildurs die Macht hat, den Eid einzufordern, das schließt einen Kreis, der Tausende von Jahren zurückreicht. Er nutzt das Erbe, das ihn sein ganzes Leben lang belastet hat, als seine stärkste Waffe.
Und dann geht alles Schlag auf Schlag. Mit der Geisterarmee besiegt er die Korsaren bei Pelagir. Zum zweiten Mal in seinem Leben übrigens. Kapert ihre Schiffe, segelt nach Minas Tirith.
Wo die Schlacht auf den Pelennor-Feldern bereits tobt. Gondor steht am Rand der Vernichtung. Und dann tauchen am Horizont die schwarzen Segel der Korsarenschiffe auf. Alle denken, das ist das Ende. Weitere Feinde. Und dann wird das Banner entrollt und...
Es ist Aragorns Banner. Der weiße Baum und die Sterne der Dúnedain. In dem einen Moment kippt alles. Die Verteidiger schöpfen Hoffnung. Die Feinde geraten in Panik. Aragorn wendet das Blatt.
Der Junge, den Elrond einst Estel nannte. Hoffnung.
In dem Moment auf den Pelennor-Feldern wird der Name zur Realität. Er ist die Hoffnung, die Mittelerde braucht.
Nach dem Sieg über Sauron wird Aragorn am 1. Mai 3019 des dritten Zeitalters zum König gekrönt. Und er nimmt den Namen Elessar an, der Elbenstein. Damit legt er endgültig alle seine früheren Identitäten ab. Estel, Streicher, Thorongil. Das alles fließt zusammen in dem einen Moment. Und an Midsommer, ein paar Wochen später, heiratet er Arwen.
Womit sich Elronds Bedingung erfüllt hat. Aragorn ist König von Gondor und Arnor. Zwei Reiche, die seit über 3000 Jahren keinen gemeinsamen Herrscher mehr hatten. Und Tolkien beschreibt seine Herrschaft als weise und gerecht. Unter Elessar erlebt Mittelerde ein neues Zeitalter. Frieden, Wohlstand.
Was bei Tolkien nicht einfach nur ein Happy End ist, sondern die Restauration einer Ordnung, die jahrtausende lang zerbrochen war. Und Aragorn regiert nicht wie ein Eroberer, der sich seinen Thron erkämpft hat, sondern wie jemand, der durch seine Wanderjahre jeden Winkel seines Reiches kennt, jedes Volk versteht.
Und das unterscheidet ihn ja fundamental von den meisten Thronerzählungen in der Fantasy. Bei Aragorn geht's nie um Macht an sich. Er hätte den Thron jederzeit beanspruchen können. Aber er hat gewartet, bis der richtige Moment kam.
Und diese Geduld, dieses Dienen, bevor man herrscht, das hat tatsächlich einen ganzen Archetyp im Genre geprägt. Rand Altor in Robert Jordans Rat der Zeit, Jon Snow bei George R. R. Martin. Überall findest du Spuren von Aragorns Muster. Der verborgene Erbe, der erst durch Prüfungen gehen muss, bevor er sein Schicksal annehmen darf.
Und dann kommt Tolkien mit dem Ende, das die ganze Geschichte nochmal auf eine völlig andere Ebene hebt. Aragorn stirbt im Jahr 120 des vierten Zeitalters. Mit 210 Jahren. Und hier wird's wirklich besonders. Denn Tolkien beschreibt Aragorns Tod nicht als Niederlage, sondern als bewussten Akt der Annahme.
Die Dúnedain-Könige hatten durch ihre numenorische Abstammung ja diese enorm verlängerte Lebensspanne. Und Aragorn erkennt, dass seine Zeit gekommen ist und geht in Frieden.
Und für Arwen bedeutet das alles. Sie hat ja ihre Unsterblichkeit aufgegeben, hat sich als Halbelbin bewusst für das Schicksal der Menschen entschieden. Aus Liebe zu Aragorn. Und jetzt, nach seinem Tod, erfährt sie zum ersten Mal wirklich, was Sterblichkeit bedeutet. Tolkien schreibt, dass sie in dem Moment die Bitterkeit des Todes erkannte und plötzlich unendliches Mitleid für die Menschen empfand, deren Leid sie zuvor nie wirklich begreifen konnte.
Das berührt Tolkiens tiefstes Thema überhaupt. Er hat die Sterblichkeit der Menschen in seiner Mythologie ja nicht als Fluch konzipiert, sondern als Gabe Ilúvatars, als Geschenk des Schöpfers. Die Elben sind an die Welt gebunden, sie können sie nie verlassen. Die Menschen hingegen sind frei, ihre Seelen gehen weiter, wohin selbst die Valar nicht wissen.
Tolkien als gläubiger Katholik hat hier seinen Glauben an die Auferstehung mythologisch verschlüsselt. Das ist die tiefere Schicht unter der Fantasy.
Und das, also das macht Arwens Opfer so ungeheuer tiefgreifend. Sie gibt nicht nur ein langes Leben auf, sie gibt die elbische Gewissheit auf, für immer in der Welt zu existieren und tauscht sie gegen die menschliche Ungewissheit, gegen den Glauben, dass nach dem Tod was kommt, ohne es wissen zu können.
Nach Aragons Tod zieht sie nach Lothlorien und stirbt auf Cerin Amroth, wo sie einst ihre Liebe besiegelt hatten. Ihr Grab bleibt dort, getrennt von ihm. Und ihr Sohn Eldarion folgt auf den Thron und führt die Linie fort. Die Geschichte geht weiter. Aber sie geht weiter als menschliche Geschichte, nicht mehr als elbische.
Womit Tolkien auch das dritte Zeitalter endgültig abschließt. Die Elben ziehen in den Westen, die Macht der Ringe verblasst und was bleibt, ist eine Welt der Menschen. Aragorns Herrschaft ist die Brücke zwischen den Zeitaltern.
Und ich glaube, genau deshalb funktioniert seine Geschichte auch heute noch so gut. Der Archetyp des wandernden Helden, der nicht nach Macht strebt, sondern nach dem Richtigen. Der durch Demut und Durchhaltevermögen am Ende zu dem wird, der er immer hätte sein sollen.
Das ist universell im Grunde. Das funktioniert in jeder Kultur, in jeder Epoche.
Tolkien hat es selbst mal auf den Punkt gebracht. Aragorn verkörpert Mut, Aufopferung, Weisheit und Treue. Sein Weg zeigt, dass jeder das Potenzial hat, über sich hinauszuwachsen, wenn er an das Richtige glaubt. Und in dem Sinne bleibt er eine der bedeutendsten Figuren, die je in der Fantasy erschaffen wurden.
Und damit sind wir eigentlich am
Ende einer ziemlich beeindruckenden Reise angekommen. Von dem kleinen Jungen namens Hoffnung in Bruchtal bis zum König Elessar.
Ja, eine Geschichte, die man immer wieder lesen kann und jedes Mal was Neues darin entdeckt.
Und wenn euch solche Geschichten und die Welt hinter den Mythen genauso begeistern wie uns, dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere Themen rund um Geschichte, Fantasy und alles, was damit zusammenhängt. Und im Shop gibt's natürlich jede Menge zu entdecken, für alle, die diese Welten auch ein Stück weit leben wollen.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.